Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute ist eine Frau zu Gast, die mit vielen Brüchen in ihrem Leben klarkommen musste. Sie kam als Kriegsflüchtling aus dem vormaligen Jugoslawien nach Deutschland, hat sich dann in Naturwissenschaft, Pädagogik und Politik bewährt und setzt heute alles dran, gerade Kindern und Jugendlichen aus migrantischen und sozial schwächeren Familien eine gute Bildung zu ermöglichen. Soweit die Kurzvorstellung von Maja Lasic. Willkommen bei uns, Frau Lasic.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Viele Brüche, der habe ich gesagt, der letzte ist noch gar nicht so lange her. Sie waren Bildungspolitikerin für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, haben es dann bei den Wahlen nicht mehr geschafft, ein Mandat zu kriegen. Das ist sicher eine Enttäuschung gewesen. Aber statt zu jammern, haben Sie gleich den Stier bei den Hörnern gepackt und sind als Lehrerin an eine Berliner Schule gewechselt, eine Schule, die mit so ziemlich allen Problemen zu kämpfen hat, mit denen Schulen so zu kämpfen haben. Das ist ein sehr heftiger Tapetenwechsel. Sie sehen aber nicht unglücklich aus. Was mögen Sie an diesem Wechsel?
Ich mag es, dass ich direkt mit Kindern arbeite. Das heißt, der Erfolg, der Fortschritt, der ist direkt spürbar. Ich sehe sofort, ob eine Unterrichtsstunde gut war oder ob sie schlecht war. Und diese direkte Rückkopplung und auch die Erfolgserlebnisse, die da rauskommen, die erlebe ich jeden Tag. Und das ist unglaublich beglückend, immer wieder.
Also statt wohlgeordnet im Schreibtisch ein bisschen Prärie?
Ja, aber es ist sozusagen das Entscheidende ist eben, wenn man sich selbst an eigenen Ergebnissen misst, braucht man in der Politik ganz langen Atem und am Ende muss man selbst auch dran glauben, dass die Erfolge, die man erzielt hat, dass sie tatsächlich am Kind kommen. Jetzt in der Schule weiß ich jeden Tag, was gut war und was nicht so gut war.
Und wir reden über beides, über den langen Atem und über das Leben jetzt. Maja Lasic ist 1979 in Mostar geboren. Das ist die bosnische Stadt mit der berühmten Brücke, die einen muslimisch geprägten und einen christlich geprägten Stadtteil verbindet und auch trennt, je nach Blickwinkel. Und während des Jugoslawienkriegs Anfang der 1990er ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland geflüchtet mit 14 Jahren. Frau Lasic, bitte, danke, guten Tag. Das lernt man auch unterwegs, aber mit wie vielen deutschen Wörtern kamen Sie hier an?
Ich kannte auch einige Sprüche aus Partisanenfilmen. Halt, Achtung, also sowas konnte ich ja auch. Den Rest habe ich dann in der deutschen Willkommensklasse gelernt.
Den Rest? Die wievielte Fremdsprache war das für Sie,
Deutsch? Ich glaube, ich krieg's nicht mehr rekonstruiert, die dritte oder vierte? Sozusagen, das heißt, ich komme aus einem geregelten Schulsystem, in dem man zwei Sprachen regulär gelernt hat und ich hatte noch Russisch ein bisschen nebenbei. Daher war das Erlernen der Sprache etwas, was ich zu dem Zeitpunkt schon beherrscht hatte. Das hat das sicherlich erleichtert im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, die das erste Mal mit einer Fremdsprache in Kontakt treten.
Ich frage auch, weil ein lernbegieriges und offenbar ja sprachbegabtes Mädchen sich eigentlich viel mehr für Naturwissenschaften interessiert hat. War das schon in Bosnien so, dass Ihnen das besonders lag, naturwissenschaftliche Felder?
Es war schon, dass ich auch gut, vor allen Dingen in Mathe war, auch in Bosnien. Aber tatsächlich war diese Prägung hin zu Naturwissenschaften ist ein Weg gewesen in Deutschland. Ich kam ja mit 14 und damit war das Staccato des Übergangs, also ich hatte ja einen Abschluss nach dem anderen, den ich hier sehr zügig abschließen musste. Und damit war die Dominanz der naturwissenschaftlichen Fächern hat sich ergeben, weil es hat viel länger gedauert, bis meine Sprachkompetenz so weit entwickelt war, dass ich mich in Gesellschaftswissenschaften auch behaupten konnte, während das bei Naturwissenschaften viel leichter war. Und damit hatte ich da meine Erfolgserlebnisse.
Staccato des Übergangs, wunderbare Formulierung. Das Staccato des Übergangs brachte einen ersten Erfolg nach 2 Monaten Willkommensklasse. Ja. In Bonn sind Sie in eine Regelschule gegangen nach 2 Monaten. Respekt.
Ja, kann man sagen, aber das ist vor allen Dingen jetzt im Rückblick betrachtet den hohen pädagogischen Kompetenzen meiner Lehrer damals geschuldet.
Also für Sie war Willkommensklasse goldrichtig?
Ja, die war goldrichtig, die war zum Ankommen goldrichtig, weil der Übergang in die Regelklasse, der ist immer schwer. Da prallt man auf eine Welt, die an sich schwierig ist, aber es waren meine Lehrkräfte, die dann abgewogen haben, ist es für sie besser, länger in der Willkommensklasse zu bleiben oder trauen wir es hier zu, dass sie sehr schnell den Übergang schafft und haben mich an der Stelle richtig eingeschätzt. Der frühe Wechsel in die Regelklasse war für mich genau richtig, auch wenn es sehr anspruchsvoll war.
Und da muss man schwimmen.
Ja,
plötzlich. Willkommensklasse. Haben Sie sich denn willkommen gefühlt?
In Bonn, damals an meiner Schule sehr. Ich war 1,5 Jahre in Bonn an der Schule und habe mich sehr geborgen gefühlt, sowohl in der Willkommensklasse als auch nach dem Wechsel in die Regelklasse. Es war einfach eine Schule, die gewohnt war, mit einwandernden Kindern umzugehen. Und das heißt, sich normal zu fühlen und nicht wie ein Fremdkörper. Das war so prägend dafür, für dieses Gefühl, dass ich in diesem Land durchaus auch ankommen kann.
Wie schön, also positive Erfahrungen erstmal beim Ankommen, das haben ja auch nicht alle. Dann sind Sie von Bonn nach Bielefeld gezogen mit der Familie und es sollte auf Wunsch der Eltern ein humanistisches Gymnasium sein. Warum das?
Da prallen kulturelle Welten aufeinander. Meine Eltern wollten einfach eine möglichst gute Schule für mich. Und das ist irgendwo nachvollziehbar, wenn man ein wissbegieriges Kind hat, will man das Beste dafür. Man kennt das System nicht. Das heißt, mein Vater ist zum Schulamt gegangen, wollte die beste Schule für seine Tochter. Und aus der besten Schule ist dann das humanistische Gymnasium geworden. Jetzt im Rückblick betrachtet, das war eine unglaublich schwere Zeit. Und dieses humanistische Gymnasium war überhaupt nicht drauf ausgerichtet, Kinder im Ankommen zu begleiten, was für mich auch sehr negative Erfahrungen mit sich geführt hat in der Abiturzeit. Aber ich habe gelernt zu kämpfen. Das heißt, auch dieser Rückschlag war am Ende für mich prägend, auch im positiven Sinne, weil es mich gestählt hat.
Erzählen Sie mal, was war denn so bitter, dass sich ein so junges Mädchen gleich stählen musste, das ja auch allerhand hinter sich hatte?
Aufgrund mangelnder Erfahrung fehlte vielen meiner Lehrkräfte ein Bewusstsein dafür, wie weit ich angesichts dessen, dass ich gerade seit 1,5 Jahren da war, wie weit ich eigentlich war. Also ich musste halt sofort natürlich alle Klausuren und alle schreiben. Und ich war in der Phase, wo ich weiß noch genau, meine erste Arbeit am humanistischen Gymnasium war über Kleist. Und ich war überfordert damit, Verb im Satz zu finden.
Damit sind deutsche Schüler oft überfordert. Ja. Ich habe mir nämlich, als ich das hörte, ich hatte noch sprachlich Lücken, was nach 2 Monaten ja nun nicht so erstaunlich ist. Egal wie begabt man ist. Im Teenageralter, da liest man im Gymnasium, im Humanistischen sowieso, Goethes Faust, Lessings Nathan. Ja. Ich stelle mir gerade vor, man hätte mir Shakespeare im unbearbeiteten Original vorgesetzt. Ja. Ich wäre total abgeschmiert und das war bloß Englisch. Ja. In so einer besonderen Situation, und dass sie ein helles Köpfchen sind, hat man bestimmt gemerkt. Hat sie nie mal jemand zur Seite genommen und gesagt, Maja, wir üben das jetzt mal.
Nicht in der Form, aber ich hatte, und so kommt diese naturwissenschaftliche Prägung, ich hatte in manchen der Fächer in Mathematik oder Biologie durchaus Lehrkräfte, die einfach gesagt haben, okay, da ist Potenzial, und haben mich bestärkt darin, weiterzumachen und durchzuhalten. Und dann haben die soliden Noten in den Bereichen dann ausgeglichen, dass ich dann in Deutsch eben durchgehend 2 bis 3 Punkte hatte, weil meine Lehrerin einfach zu mir gesagt hat, also mit dem Wortschatz und dem Sprachstand werde ich nie mehr als das haben. Also ich weiß noch, wie ich mich an Effi Briest abgearbeitet habe und in jeder Stunde mitgemacht habe. Also das war wirklich eine Zäsur. Ich habe mich erst im Studium davon erholt.
Im Studium, da ging es dann um Bio und Chemie und da brauchte man zumindest die Sprache nicht in dem Maße wie in der Literatur bei Effi Briest. Sie waren dann auch im Studium erfolgreich. Das endete mit einer Promotion und einem Job in der Pharmaindustrie. Könnte man doch sagen, alles Paletti. Wie erinnern Sie diese Zeit? Das ist doch ein Riesenerfolg. Da so zack, die Kurve hoch.
Ja, ich war jetzt im Rückblick betrachtet, ich war seit meiner Ankunft in Deutschland, ich würde sagen bis zum Ende der Promotion, damit beschäftigt, anzukommen, so dieses Gefühl zu vermitteln, okay, ich habe es wirklich geschafft. Und es war erst, als ich im Beruf angekommen war, war der erste Moment, als ich mich gefragt habe, ist es das, was ich will?
Sind Sie auch mal dickköpfig oder ich sag unbeirrt? Zumindest fand ich einen schönen Satz von Ihnen in einem Artikel, der hieß, große Tiere isst man Stück für Stück. Das klingt wie eine Lebensweisheit, ist das so?
Ja. Wenn ich eine Weisheit in meinem Leben erlernt habe, also 2 Weisheiten. Die eine ist, wenn man hinfällt, muss man ganz schnell wieder aufstehen. Und die zweite ist, man darf sich nie vor dem Berg der Herausforderung abschrecken lassen, sondern einen Schritt nach dem anderen gehen oder eben den Elefanten Stück für Stück aufessen. Weil am Ende fängt auch die größte Aufgabe mit dem ersten Schritt.
Aber wenn die große Aufgabe nun ein echter Mount Everest ist, dann ist es eine Herausforderung, aber man kann da auch verzagen.
nicht, wenn man die Meilensteine auf dem Weg zum großen Ziel möglichst gut definiert hat. Also das ist sehr nüchtern, aber ich glaube ganz fest daran, dass man viel Gedanken darin investieren muss, wie bricht man große Ziele in kleine runter? Wie folgt man dem Weg? Wie geht man nicht verloren?
Das ist die Naturwissenschaftlerin, die so Step by Step. Versuche gemacht hat und ihre Erkenntnisse gewonnen hat. Trotzdem, Beharrlichkeit, Begabung und viel Energie zeichnen Sie aus. Das sehe ich an Ihren Augen, wenn Sie sprechen. Sie waren Biochemikerin mit gutem Job in der Pharmaindustrie. Da verdient man klasse. Und trotzdem sind Sie gewechselt zu Teach First. Das ist eine Idee aus Amerika. Gerade junge, und zwar Spitzenleute, für ein Apfel und ein Ei in den Schuldienst zu bringen, und zwar in Schulen mit bildungsfernen Schülern, also da, wo es schwer ist. Welchen Effekt hat das im günstigsten Fall? Was können Sie geben, was andere Lehrer so nicht geben können?
In dem Programm ist die Idee, dass Menschen, die einfach ganz andere Erfahrungswelten haben, einfach erfrischenden Geist in die Schulen mitbringen und auch Zeit mitbringen, um sich auf die Schüler einzustellen. Ich im Besonderen bringe einfach eine Herkunft mit, die ganz nah ist an dem, was die Schüler auch selbst erleben. Das heißt, da ist ein hoher Identifikationsfaktor in beide Richtungen.
Wenn es klappt, ist das großartig. Sind Sie auch mal gescheitert? Irgendwann nutzt sich das ja auch ab, die Begeisterung für die Frau, die es geschafft hat. Seht her, irgendwann ist ja dieser erste Eindruck auch vorbei.
Und dann es geht ja nicht um den ersten Eindruck. Mhm. Der erste Eindruck verhilft, um das Eis zu brechen. Danach kommt die harte Arbeit. Man muss schon ein guter Lernbegleiter sein.
Das meinte ich. Sie sind bestimmt ein Vorbild, einfach weil Sie es geschafft haben, zu studieren in einer fremden Sprache, eine fremde Sprache zu Ihrer eigenen Sprache zu machen. Aber dann kommen doch die Vermittlung anstrengender Fähigkeiten, also Selbstmotivation, Disziplin, Hartnäckigkeit. Sie sagten so schön, wieder aufstehen, wenn man hingefallen ist. Wie gehen Sie sowas an?
Es gibt einmal diesen ersten Moment oder die erste Phase von 1 bis 2 Monaten, in dem sie eine gute Atmosphäre in der Klasse und eine individuelle Beziehung zu den Schülern generiert. Da habe ich anteilig einen Vorteil durch Herkunft, aber am Ende glauben die Schüler jedem, wenn sie das Gefühl haben, er sieht mich als Person und er möchte mich begleiten. Und danach ist es häufig Handwerk. Und gute Lehrkräfte können das. Die wissen, wie man Unterricht gut strukturiert, wie man Räume zum Lernen schafft und wie man Stück für Stück Schüler in dieser Selbstwirksamkeit bestärkt. Und das ist ein harter Job, aber es lohnt sich.
Sich was zutrauen, sich zu vertrauen, zu glauben, dass man Herausforderungen bewältigen kann, das bemühen sie sich weiterzugeben, auch durch ihr Vorbild. Ich habe mich gefragt, es schaffen ja nicht so viele, auch mit einer guten Begabung, so einen Weg. Ob es bei Ihnen auch Menschen gab, Familie, Vorbilder, die da den Keim gelegt haben im Wesen, dass sie so sind, wie sie sind.
Das ist sicherlich auch familiär geprägt. Meine Eltern selbst sind Akademiker, aber sie selbst sind aber Aufsteiger. Also damals im Sozialismus von Jugoslawien in den 60er Jahren sind sehr viele Familien von Analphabeten, deren Kinder haben studiert. Zu der Generation zählen auch meine Eltern. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass das normal ist, in der Familie ganz vielen Menschen zu haben mit unterschiedlichem Bildungsgrad und die Tatsache, dass Bildung zwar viel wert ist, aber dass es nichts über die Wertigkeit des Menschen aussagt, das hat mir meine Familie in die Wiege gelegt. Und das prägt auch meinen Umgang mit Schülern. Ich sehe in ihnen vor allen Dingen die Chancen, die sie haben und das Potenzial, was sie mitbringen.
Das ist auch ein Schatz, auf den sie da zurückgreifen, nicht?
Ja, also das würde ich sagen, das wäre schwieriger, es zu erlernen.
Sie sind dann nach vielen innerdeutschen Umzügen, also Bonn, Bielefeld, Stuttgart muss auch mal gewesen sein, nach Berlin gekommen. Warum gerade diese Stadt?
Ich wollte nach fast 15 Jahren in Deutschland ankommen. Ich war der Umzüge satt. Also da ist eine Phase, da ist man 30 und man tritt in eine andere Lebensphase ein. Und ich habe mir bewusst Berlin ausgesucht, weil Berlin eine Stadt ist, in der man verschiedene Lebensphasen gut verbringen kann.
Und in Wedding, da sind Sie jetzt zu Hause, ist ja eher ein rauer Kiez.
Abhängig von der Ecke des Weddings. Also ich bin richtig in den rausten Teil des Weddings gezogen, 500 Meter von meiner damaligen Schule entfernt. Und meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen, was hast du hier gemacht? Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und bin mittlerweile in einem etwas behüteteren Kiez, wo auch mein Kind sich sehr wohl fühlt.
Ist auch eine Gegend, wo man, wenn man 2 Straßen weiterzieht, das komplette Umfeld wechselt. Frau Lasic, Sie sind inzwischen deutsche Staatsbürgerin und ich habe mich gefragt, ob das ein schwerer oder ein leichter Schritt war, denn Sie mussten doch die Staatsbürgerschaft Ihres Herkunftselternlandes, sage ich mal, dafür aufgeben. EU- und US-Bürger zum Beispiel müssen das nicht.
Ja, also ich habe es aus dem Grund auch 25 Jahren vor mir hergeschoben und ich hätte niemals die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, wäre es nicht die Voraussetzung gewesen, um fürs Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Nicht, weil ich nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollte, sondern weil eben bis zum Schluss die Voraussetzung war, dass ich meine Ursprungsstaatsbürgerschaft aufgebe. Und das hat sich auch in dem Moment der Aufgabe und auch im Nachhinein wie Verrat angefühlt. Und das hat mir komplett das Ankommen in dieser Gesellschaft vermiest. Also es war dieser Akt des Ankommens, weil eigentlich kulminierte in einem sehr positiven Modus sozusagen so diese 25 Jahre harter Arbeit des Ankommens in Deutschland, die sollten eigentlich auch symbolisch in dieser Staatsbürgerschaft auch kulminieren und sagen, okay, ich bin jetzt wirklich angekommen. Aber dadurch, dass es so vermengt war mit dieser Aufgabe der bosnischen Staatsbürgerschaft, ist da vor allen Dingen das Gefühl der Verbitterung.
Also Sie hätten es für sich emotional lieber mit einer doppelten Staatsbürgerschaft.
Ja, ich fühle mich auch heute nach wie vor. Ich besitze eine Transidentität, ich fühle mich beiden Staaten zugehörig und das fühlt sich einfach nicht richtig an, dass sich dies nicht in Staatsbürgerschaften widerspiegelt.
Maja Lasic ist unser Gast. Mit 14 Jahren mit ihrer Familie aus Bosnien geflüchtet, inzwischen längst Berlinerin, Weddingerin, wie sie uns erzählt hat. Viele sind zurückgegangen, auch ihre Eltern. Stand für Sie fest, Sie würden bleiben, Frau Lasic?
Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt? Es stand für mich erst nach 15 Jahren ungefähr fest, dass ich in Anführungsstrichen nicht zurückkehren werde. Davor hatte ich nach jeder Phase, nach dem Abitur, nach dem Studium, nach der Doktorarbeit, jedes Mal eine Phase, wo ich ernsthaft überlegt habe, auch zurückzukehren. Der deutsche Staat hat auch überlegt, ob er mich nicht abschiebt, 2 Wochen vor dem Abitur. Das gehört zu meinem Werdegang auch dazu. Ich habe immer noch das Abschiebungsschreiben, wo ich noch vor meinem mündlichen Abitur das Land hätte verlassen müssen.
Sie erzählen das Lächeln, das muss ein Riesenschreck gewesen
ja,
sein.
Ja, das war auch überhaupt nicht lustig und tatsächlich nur den persönlichen Netzwerken geschuldet, dass wir durch Interventionen es erreicht haben, dass das dann am Ende nicht stattgefunden hat und ich immer noch hier bin. Aber anderen Menschen passiert das.
Welche Verbindungen haben Sie heute zu Ihrem Herkunftsland?
Immer noch eine sehr vertraute. Meine Eltern sind auch wieder zurück. Ich achte darauf, dass mein Kind auch das Herkunftsland der Eltern kennenlernt. Wir sind mehrere Male vor Ort und in 2 Tagen fahre ich auch runter und verbringe sehr viel Zeit im warmen Süden.
Wenn man auf die Länder des früheren Jugoslawien schaut, aus Bosnien, Kroatien, da sind viele Menschen, die aus Kriegsgründen ein paar Jahre in Deutschland gelebt haben und dann zurückgingen. Was bedeutet das für diese Länder?
Das haben wir auch kürzlich im Zusammenhang mit der Ukraine stark reflektiert. Tatsächlich profitieren rein wirtschaftlich die Länder enorm davon. Der Bruttoinlandsprodukt Bosniens, der hat 2 wichtige Säulen. Die eine ist der Nettozufluss des Geldes, was wir, die in Deutschland sind, dem Land zuführen. Und die 2. wichtigste Säule ist die ausgelagerte Wirtschaft aus Deutschland. Das sind ganze Branchenzweige, die auf den deutschen Markt fokussiert wird, weil einfach da sehr viele Menschen sind, die Deutsch auf Muttersprachenniveau beherrschen.
Und viele Menschen leben dann inzwischen mit 2 Kulturen in sich,
genau,
in dem einen oder in dem anderen,
genau,
Land. Sie selbst, Frau Lasic, sind in die SPD eingetreten, dort schnell aufgestiegen, waren 5 Jahre lang bildungspolitische Sprecherin ihrer Partei als Weddingerin. Was war die Motivation dafür, zu sagen, ich gehe in die Politik?
Meine Schulerfahrung. Also ich bin tatsächlich, normalerweise tritt man ja mit 15, 16 oder 18 in eine Partei hinein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch gar nicht mit dem deutschen System auseinandergesetzt. Das heißt, ich bin dann erst mit 30 in die SPD eingetreten, nachdem ich an der Schule war und sehr viel über Missstände an den sogenannten Brennpunktschulen erfahren habe, habe ich gesagt, ich möchte da politisch auch was verändern und habe mir dann eine Partei ausgesucht, bei der ich geglaubt habe, es ist für mich die richtige.
5 Jahre im Abgeordnetenhaus, die Schulpolitik und die Chancengleichheit sich auf die Fahnen geschrieben. Das möchten ja, ich unterstelle mal, alle guten Menschen, Chancengleichheit für Kinder. Aber es scheint so unendlich schwer hinzukriegen zu sein. Also manche Artikel, die geschrieben wurden vor 10, 20 Jahren, da kann man fast Copy and Paste machen, kleinere Tuschen und sie nochmal veröffentlichten über die maroden Schulen, über sprachliche Hürden, über soziale Durchmischung, die einfach nicht gelingen will. Was sind denn für Sie immer wieder neu die Hauptknackpunkte?
Erstmal zu dem Berg, den Sie gerade ansprechen. Auch für diesen Mount Everest gilt dasselbe für jeden anderen. Wenn man dieses Thema anschneiden will, der Chancengerechtigkeit, reicht es nicht, paar Sprüche zu reißen, sondern man muss das Thema in konkrete Ziele runterbrechen.
Knabbern.
Genau, man muss, genau, an einem Knochen nach dem anderen anknabbern. Und da deswegen ist halt für mich ein entscheidender Faktor, an dem ich mich entschieden habe zu arbeiten, war das Thema der Segregation. Eben, weil das einer der Faktoren ist, der wirklich die Schulen generiert. Ich arbeitete damals und arbeite heute an einer Schule mit 90% Kindern mit Migrationshintergrund, entsprechend vielen auch aus sozial benachteiligten Familien. Und allein die Tatsache, dass die Kinder an einer segregierten Schule sind, verschlechtert ihre Chancen für spätere Bildungserfolge. Das ist ein Problem, das ist ein generisches Problem dieses Systems.
Das war einer Ihrer Punkte. In der Schule, in der Sie heute als Quereinsteigerin fest angestellt sind, die Ernst-Reuter-Schule, da heißt es offiziell, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist ein Großschadensfall. Behördendeutsch für die Ernst-Reuter-Schule, an der Sie arbeiten, eine Schule, ein Großschadensfall. Woran merkt man das?
Im Alltag merkt man das daran, dass wir in Räumen kein Gas haben, dass die Fenster undicht sind, dass in Vorbereitungsräumen Schränke zusammenfallen und so weiter und so fort. Also wir sind einfach eine sehr alte Schule, die hoffentlich demnächst auch wirklich abgerissen wird und wir kriegen ein neues Gebäude.
Maja Lasic unterrichtet also im Großschadensfall Mathe, Bio und Chemie und scheint dabei trotzdem glücklich zu sein. Sie sind Quereinsteigerin, das heißt, Sie sind promovierte Naturwissenschaftlerin, haben sich die Pädagogik, die man braucht, noch so zusätzlich draufgesattelt. Viele schimpfen ja über die Berliner Lehrerschaft, die schon zu einem ganz großen Teil aus Quereinsteigern besteht. Sie sehen das positiv. Warum?
Es ist immer die Frage, in welchem Ausmaß. Grundsätzlich würde ich sagen, ist der Einsatz von Quereinsteigern bringt einfach anderen Wind rein. Wir kommen einfach mit einem anderen Blick, zum Beispiel auch von Naturwissenschaften, mit anderen Erfahrungen im Labor. Für uns ist es selbstverständlich, Versuche zu machen, weil wir das davor jahrelang gemacht haben. Und wir zeigen auch unseren Kindern in dieser fluiden Welt, in der wir leben, dass man durchaus sein Leben mit Brüchen sehr erfolgreich meistern kann. Das Entscheidende aber ist, ob am Ende ein Kollegium mehrheitlich aus Quereinsteigern besteht oder ob da ein gesunder Grundstock an vollausgebildeten Pädagogen ist, die einfach dafür sorgen, dass wir am Ende die Pädagogik auch erlernen. Und daran wird sich zeigen, wie erfolgreich wir jetzt mit dem aktuellen Mangel umgehen, ob am Ende irgendwie tatsächlich die Qualität der Schule kippt, weil einfach da nicht genug Leute sind, die das pädagogische Know-how haben.
Und letztlich entscheidet es auch der Mensch, der vor der Klasse steht.
Immer.
Da gibt es Sonne und solche bei Lehrern wie bei
Lehrern wie bei Quereinsteigern.
Sie sind jedenfalls eine begeisterte Lehrerin und wollen auch mit Blick auf den eigenen Weg immer wieder Kinder neu motivieren und fördern. Und trotzdem ist es ja erschreckend, Frau Lasic. Bei Leistungstests in Berlins Schulen sind die Berliner Kinder immer hinten dran. Und auch wenn es sicher schwerer ist, in der Großstadt mit Menschen aus zig Nationen, die erstmal die Sprache lernen müssen, sowas wie abprüfbare Erfolge zu haben, viel schwerer als in einer Kleinstadt im Süddeutschen, wo alles seit Jahrhunderten geordnet ist. Aber es bewegt sich so wenig nach vorne. Woran hapert es für Sie am meisten immer noch?
Der Tatsache, dass wir nicht gut überprüfen, was mit dem Geld passiert, was ins System reinkommt. Wir haben in den letzten 15 Jahren ganz strukturiert immer mehr Geld, gerade in Schulen in herausforderndem Umfeld, reingebracht. Also das sind zusätzliche Personalressourcen, das sind freie Mittel zur Verfügung. Die Ausstattung unserer sogenannten Brennpunktschule ist wirklich grundsolide und bundesweit sind wir ein Vorbild dafür, für diese sogenannte sozialindexbasierte Ressourcensteuerung, nennt sich das. Steuern anhand der sozialen Zusammensetzung der Schüler. Je benachteiligter die Schüler, desto mehr Geld. Und dann haben wir aber die Beobachtung gemacht, einfach nur Geld in die Schulen reinzubringen, wird nicht reichen. Sondern das Entscheidende ist die Debatte darüber, was passiert mit den Personalmitteln, was passiert mit dem Geld, schaffen wir es, aus diesem Personal wirklich Erfolge von Schülern zu generieren. Und die Debatte, die wir jetzt führen müssen, zwingend ist, was ist eigentlich erfolgreiche Schule? Wann sind wir gut? Wie schaffen wir das, aus einem Siebtklässler mit eher schlechten Sprachstand sozusagen bis zu 10 zu erreichen, dass sein Sprachstand sich stark verbessert? Wie fokussieren wir uns als gesamte Schule darauf? Diese Reflexion, das ist die Entwicklung, die wir jetzt noch vornehmen müssen.
Anfang der 90er kam unser Gast Maja Lasic mit ihrer Familie als Flüchtling vor dem Krieg im damaligen Jugoslawien nach Deutschland. Seit ein paar Monaten leben inzwischen rund 50.000 geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in Deutschland, mehrere tausend von ihnen in Berlin. Wie es denen geht, Frau Lasic, das können Sie wohl nachfühlen. Wie sollte man Ihrer Meinung nach mit der Situation am besten umgehen im Moment in Schulen?
Die Schutzräume der Willkommensklassen sind ganz entscheidend. Das heißt, was die brauchen, ist eben ein Raum, in dem sie ankommen und sich wohlfühlen und auch sich zurückziehen können vor den Herausforderungen, die danach in den Regelklassen auf sie warten. Und dann ist es aber entscheidend, um eben die Debatte im Zusammenhang mit dem Lernen in ukrainischer Sprache, die aufzumachen. Es ist ganz entscheidend, dass sie Deutsch lernen und dass sie sich darauf vorbereiten, ins Regelsystem sich einzugliedern.
Bevor Sie sich nun einfügen müssen, möchte ich noch mal einen Schritt zurück. Das sind ja meist Ukrainerinnen und ihre Kinder. Die Männer sind ja kaum hier. Und die wollen oder die meisten von ihnen möchten eigentlich schnellstmöglich wieder nach Hause zum Vater, zum Ehemann, die das Land verteidigen. Und für viele war das wichtig, in Deutschland ihren ukrainischen Schulabschluss zu machen, per digitalem Lernen. Bei den Älteren ist das auch sicher sehr vernünftig, wenn man kurz vor einem ukrainischen Abitur steht. Also warum soll man das nicht fertig machen? Aber das ist ja eine zusätzliche Schwierigkeit, junge Menschen zu unterrichten, die eigentlich ganz schnell wieder weg möchten und sie gleichzeitig darauf vorzubereiten, in Deutschland heimisch zu werden, wenn das mit dem schnell wieder weggehen nicht klappen kann. Das ist ja eigentlich ein Spagat, den man da leisten muss.
Das Ankommen, das dauert ewig. Ich hatte vorhin erwähnt, sozusagen, ich habe 15 Jahre gebraucht, um anzukommen. Und davor, gerade diese ersten Jahren, ich habe alle 3 Monate meine Duldung verlängern müssen. Das heißt, ich bin jahrelang davon ausgegangen, in 3 Monaten bin ich hier wieder weg. Und was man hinkriegen muss als Pädagogin oder Pädagoge, ist, die Schüler dabei zu begleiten, dieses Gefühl beizubehalten, weil das ist das, was einem hilft, um den Krieg irgendwie auszuhalten. Und aber zeitgleich trotzdem die notwendigen Schritte zu machen, die notwendig sind, um hier anzukommen. Und das ist eine Herausforderung, es ist aber machbar. Und deswegen ist, finde ich das zwar okay, dass man bei Abschlussjahrgängen sagt, ja, es ist okay, wenn ihr ukrainische Abschlüsse nachholt, aber für den ganzen Rest, würde ich sagen, gilt das, was sonst bei neuer Ankunft in Deutschland auch gilt, Willkommensklasse, Übergang in Regelklasse und hier Erfahrung sammeln, denn sonst sind das verlorene Jahre. Die meisten der bosnischen Geflüchteten damals, es hat 5 Jahre gedauert, bis die meisten zurückgekehrt sind. Ich wünsche das in der Ukraine nicht, aber es ist kein unrealistisches Szenario, dass das da auch so lange dauert. Und ob sie dann zurückkehren wollen oder ob sie nicht doch bleiben wollen, das können sie heute gar nicht beantworten, weil sie werden sich verändern in den nächsten Jahren.
Und mich berührt das jetzt zum zweiten Mal in unserem Gespräch, dass eine Frau, die perfekt Deutsch spricht, ihre eigene Sprache aber nicht verloren hat und die perfekt integriert ist und fröhlich wirkt, dass sie mir jetzt zum zweiten Mal sagt, ankommen hat 15 Jahre gedauert. Das sind ganz viele verschiedene Ebenen in Ihnen selber auch.
Ne? Ja, und was in der Mehrheitsgesellschaft fehlt, ist das Verständnis dafür, dass das ein normaler Prozess ist. Momentan sind Menschen mit Migrationsgeschichte ein Drittel der Stadt Berlin. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es die Hälfte von Berlin. Das heißt, bald ist es die Mehrheit dieser Stadt, die irgendwo im Spagat zwischen 2 Kulturen lebt. Und je lockerer wir damit umgehen und je mehr Freiheit im Umgang mit Herkunft wir erlauben, desto leichter wird der Prozess des Ankommens sein. Wir dürfen die Menschen nicht in diese Entscheidung zwingen, du gehörst entweder da oder hierhin, weil das wird nur das Abschotten gegenüber dem deutschen System mit sich führen.
Wie machen Sie das in Ihrem eigenen Leben konkret? Eine Frau mit zwei Sprachen, die Sie beide aktiv pflegt. Sie geben auch in Ihrer Muttersprache manchmal Interviews, habe ich auf YouTube gesehen. Zwei Kulturen, ein Teil der Familie in Bosnien, Sie mit Ihrer eigenen Familie Berlinerin und im Wedding. Genießen Sie es oder ist es manchmal schwierig?
Mittlerweile genieße ich es nur. Mhm. Also ich habe ganz viel loslassen müssen, ganz viel annehmen müssen. Aber dieses Genießen ist auch wirklich etwas, was erst durch, sagen wir mal, reifer werden mit sich kam. Davor war ganz viel an sich selbst schleifen. Und gerade Thema Status spielte auch eine große Rolle. Ich musste ganz stark auch an meinem Habitus arbeiten, um den Normen der deutschen Mittelschicht auch zu entsprechen. Also das, was häufig als Hürde empfunden wird, weswegen Bildungsaufsteiger bis zum Schluss sich fremd fühlen, das kann ich komplett nachvollziehen, weil ich genau weiß, wie hart ich an mir arbeiten musste, um eben, damit nicht der erste Eindruck, den man von mir hat, der des Fremden ist.
Mhm. Sie haben einmal einen 15-Punkte-Plan aufgeschrieben.
Ach, den fand
ich. Ich fand gar nicht, oh Gott, sondern ich dachte, meine Güte, einmal beschreibt er diese harte Arbeit, die Sie geleistet haben und auch die Überwindung. Der, ich sag's mal den Hörern, dieser heißt, dieser 15-Punkte-Plan von Maja Lasic für sich selbst heißt, wie werde ich Deutsch? Das hat was Trauriges, das hat was Fröhliches, das hat was Ehrgeiziges, das hat was Zielgerichtetes. Da ist alles drin. Ich habe mich gefragt, was kommt denn als Punkt 16? Jetzt, wo Sie von sich sagen, ich bin mit meiner Familie hier angekommen, ich bin im Wedding zu Hause. Was wird dann Punkt 16?
Ich mag diesen Text sehr gerne, weil ich habe ihn ja, das ist jetzt 7 Jahre her, da war ich ja noch gar nicht deutsch.
Ich hatte damals noch nicht die
Staatsbürgerschaft. Da hatte ich noch nicht die Staatsbürgerschaft. Ich habe meinen Punkteplan bei Punkt 12 abgebrochen, weil ich eben nicht sagen konnte, was eigentlich noch die Punkte sind, die mir noch bevorstehen. Ich wusste damals gar nicht, dass ich ins Abgeordnetenhaus kommen würde und irgendwann eine deutsche Volksvertreterin werden würde. Das ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, das ist vielleicht Punkt 14. Ich weiß nicht, ob der Punkt 15 irgendwann kommen wird. Mhm. Weil wenn ich heute auf meinem Leben blicke, ziemlich gelassen und entspannt, sage ich immer noch, ich werde irgendwann, wenn ich in Rente bin, werde ich wahrscheinlich auf den Balkan zurückkehren. Mhm. Und ob das sein muss oder nicht, keine Ahnung, das werde ich erst dann beantworten. Ich glaube, das, was ich jetzt kann, ist einfach loslassen, dass mich dieses Prozess des Ankommens nicht so stark prägt, wie in den ganz vielen Jahren davor.
Jetzt wieder in der Schule, glücklich in der Schule, als Quereinsteigerin, nach Jahren in der Politik. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie sich nicht irgendwo engagieren? Wenn Sie entspannt mit Ihrer Familie sind, haben Sie Interessen so über Ihre Motivationen hinaus?
Ich musste nach dem Ausscheiden aus dem Parlament erstmal jetzt neu lernen, Zeit zu haben, überhaupt. Mhm. Weil davor hat es das, ich würde sagen, 10 Jahre in meinem Leben gar nicht gegeben. Und was ich jetzt vor allen Dingen mit der Zeit mache, ist eben Zeit mit der Familie in der Natur. Mhm. Das sich loslösen von der Stadt, es spielt einfach eine große Rolle in unserem Familienleben.
Mhm. Derzeit wieder Lehrerin, kann es sein, dass der Rückweg in die Politik trotzdem nochmal angetreten wird? Halten Sie das für möglich?
In diesem Leben ist alles möglich, aber es ist nicht Teil meines Plans. Ich erklimme gerade einen anderen Mount Everest.
Maja Lasic, wir haben so viel geredet über Herkunft, Bildung, Schule, hinfallen und wieder aufstehen. Jetzt kommen die großen Ferien. Sie haben uns erzählt, Sie würden jetzt erstmal den Sommer genießen in Bosnien. Was werden Sie da alles tun? Was bedeutet ein Sommer in Bosnien für Sie und Ihre Familie?
Ganz viel wandern und ganz viel Zeit mit der Familie bringen. Es dauert immer eine Phase, bis ich wieder in die andere Kultur richtig eintauche. Das ist schon nicht sprachlich, aber so vom Gefühl her. Und da aber wieder sozusagen die Wurzeln zu spüren und einfach da zu sein. Ich genieße das total, dass ich diesmal wirklich auch die Zeit dazu habe, weil in den vergangenen Jahren waren das immer 10 Tage, 2 Wochen maximal, wo man versucht, alles unterzubringen. Und diesmal werden wir das richtig in vollen Zügen genießen.
Mhm. Wann geht's los?
In 2 Tagen.
Ich wünsche Ihnen eine schnelle Gepäckkontrolle. Und sonst auch alles Gute für Ihr weiteres Leben, für Ihre Familie und bedanke mich für Ihren Besuch hier im Studio. Maja Lasic war das bei uns heute zu Gast.
Es war mir eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.